Völkerwanderungsbewegung, als dass man, glaube ich, das bezeichnen muss. Das ist ja nicht nur so ein bisschen Flucht, wo Einzelne fliehen, sondern es nimmt ja die Ausmaße einer Völkerwanderungsbewegung, also allein in den Dimensionen stärker als jemals seit der Periode 1945 bis 1949 an. Das, was ich sagen will, ergänzt die Darlegung von Rainer Rupp und Zevim. Sie knüpfen ein bisschen an den meines Erachtens sehr guten Aufsatz. Erst nochmal Dank an die marxistischen Blättern, dass sie das Thema sozusagen zum Zentralthema der letzten Ausgabe gemacht haben. Sowas nennt man schnelle Reaktion. Und in dem Einstiegsartikel von Inga Solti heißt es, ich finde das sehr richtig, dass diese Erklärungsmuster, dass natürlich die Kriege in Syrien und anderswo die unmittelbaren Auslöser dieser Massenfluchtbewegung richtig sind, aber die Grundlage solcher Bürgerkriegszustände immer ökonomische sein müssen, weil ein nicht zerrüttetes, funktionierendes Land versinkt nicht in Krieg und Chaos, sondern die Grundlage von Zerrüttung und Krieg sind instabile Zustände, herbeigeführt oder durch strukturelle Entwicklungen entstanden. Und er sagt dann meines Erachtens zu Recht, die eigentlichen Gründe für die Zunahme von sozialen Revolten und Staatskrisen, die also zu dieser Auslösung der Fluchtbewegung führen, ist im Zusammenhang mit der internationalen Ökonomie der letzten 30, 40 Jahre zu sehen. Das will ich versuchen, kurz zu skizzieren. Der Beitrag gliedert sich in drei Abschnitte. Ich will eine Vorbemerkung unter der Überschrift machen, vertraute und neue Fragestellungen. Ich will zweitens dann diese Vorbemerkung anwenden auf heutige, erstens ökonomische Aspekte der Wanderungsursachen, zweitens auf ökonomische Aspekte des Wanderungsvollzugs. Dadurch, dass man anfängt zu wandern, hat man die Wanderung oder die Flucht noch nicht bewerkstelligt. Auch das beinhaltet ökonomische Aspekte. Drittens auf ökonomische Aspekte der Wanderungsfolgen, und zwar sowohl für die Aus- wie für die Einwanderungsländer. Und ich will im dritten Block dann einige versuchende Überlegungen zu politischen Schlussfolgerungen aus dem Dargelegten machen. Wie gesagt, marxistische Blätter haben dankenswerterweise Flucht zum Hauptthema der jüngsten Aussage gemacht. Dort findet sich auch ein hochinteressanter Artikel von Lothar Elzner von 1980 zu einigen Aussagen von Marx, Engels, Lenin zu Fragen der Arbeiterwanderungen, wie das damals meines Erachtens als Begriff auch interessant, also nicht Arbeiterfluchten, sondern Arbeiterwanderungen. Das ist dann so ein bisschen weniger mitleidsgetränkt in der Möglichkeit bezeichnet wurde. Und erwähnt darin die Resolution des Stuttgarter Sozialistenkongresses vom August 1917 zu Ein- und Auswanderung der Arbeiter. Diese Resolution finde ich so interessant, dass ich euch die Einleitung, die ist relativ kurz, komplett vorlesen möchte. Die Einleitung lautet folgendermaßen. Und ihr werdet einen hohen aktuellen Bezug dieser jetzt schon 110 Jahre alten Resolution feststellen. Wenn auch in den Begrifflichkeiten vielleicht etwas ungewohnt. Die Ein- und Auswanderung der Arbeiter sind vom Wesen des Kapitalismus ebenso unzertrennliche Erscheinungen wie die Arbeitslosigkeit, Überproduktion und Unterkonsum der Arbeiter. Sie sind oft ein Mittel, den Anteil der Arbeiter an der Arbeitsproduktion herabzusetzen und nehmen zeitweise durch politische, religiöse und nationale Verfolgung anormale Dimensionen ein, als hätten sie es gewusst. Der Kongress vermag ein Mittel zur Abhilfe der von der Aus- und Einwanderung für die Arbeiterschaft etwa drohenden Folgen nicht in irgendwelchen ökonomischen oder politischen Ausnahmeregeln zu erblicken, da diese fruchtlos und ihrem Wesen nach reaktionär sind, also insbesondere nicht in einer Beschränkung der Freizügigkeit und in einem Ausschluss fremder Nationalitäten oder Rassen. Dagegen erklärt es der Kongress für eine Pflicht der organisierten Arbeiterschaft, sich gegen die im Gefolge des Massenimports unorganisierter Arbeiter vielfach eintretende Herabdrückung ihrer Lebenshaltung zu wehren und erklärt es außerdem für ihre Pflicht, die Ein- und Ausfuhr von Streikbrechern zu verhindern. Der Kongress erkennt die Schwierigkeiten, welche in vielen Fällen dem Proletariat eines auf hoher Entwicklungsstufe des Kapitalismus stehenden Landes aus der massenhaften Einwanderung unorganisierter und niederer Lebenshaltung gewöhnter Arbeiter aus Ländern mit überwiegend agrarischer und landwirtschaftlicher Kultur erwachsen, sowie die Gefahren, welche ihm aus einer bestimmten Form der Einwanderung entstehen. Er sieht jedoch in der übrigens auch vom Standpunkt der proletarischen Solidarität verwerflichen Ausschließung bestimmter Nationen oder Rassen von der Einwanderung kein geeignetes Mittel, sie zu bekämpfen. Und dann folgt ein ausführlicher Maßnahmekatalog, den der Sozialistenkongress 1907 empfiehlt. Ich will nur einige benennen. Für das Land der Einwanderung empfiehlt er die Einführung und Durchhalten eines Minimallohnsatzes, hochaktuell, ich komme darauf zurück. Für das Auswandererland ist es ein besonders interessanter Absatz, der die ganze Schlepperfrage betrifft, der Abschnitt 4. Da die Arbeiterauswanderung außerdem oft durch Eisenbahn- und Dampfschiffgesellschaften, durch Landesspekulanten und andere Schwindelunternehmen, durch Erteilung falscher erlogener Versprechungen an die Arbeiter künstlich simuliert wird, verlangt der Kongress Überwachung der Schaffsagenturen, also das sind die Schifffahrtsanlaufagenturen, der Schaffsagenturen, der Auswanderungsbüros, eventuell gesetzliche oder administrative Maßnahmen gegen diese, um zu verhindern, dass die Auswanderung für die Interessen solcher kapitalistischen Unternehmungen missbraucht wird, und Überwachung der Bestimmung durch Inspektion mit Disziplinargewalt, welche aus den Reihen der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter des Ein- und Auswanderungslandes zu bestellen sind. Das wäre ja mal ein konstruktiver Vorschlag für den DGB und andere Organisationen. Das also zur Position von 1907, die ich erstaunlich aktuell finde. Meines Erachtens sind darin alle wesentlichen und politischen Aspekte, die wir heute innerhalb der Linken, großgeschrieben oder kleingeschrieben, wie man will, diskutieren. Solidarität mit Wanderung oder Flüchtlingen, keine Beschränkung der Freizügigkeit, Kampf um erreichte Stati in den Ankunftsländern, also insbesondere der Löhne. Das ist die Grundausrichtung, Grundorientierung linker Politik heute. Aber es gibt meines Erachtens bei der Diskussion der Fluchtbewegung heute gegenüber der vor 110 Jahren ein paar neue Aspekte, auf die ich nun eingehen möchte. Marx analysiert bekanntlich Kapitalismus als ein dynamisches System, das alle Schranken, die der Verwandlung von Geld in mehr Geld entgegenstehen, niederreißt oder spielend überspringt. Und er sagt in den Grundrissen und im dritten Band des Kapital, der reißt zwar alles nieder, aber an einer Schranke kommt er nicht vorbei, nämlich das ist die Schranke seiner inneren Struktur, an der wird er letztlich zusammenbrechen. Er ist ja der erste Zusammenbruchstheoretiker, über die heute so viel geschimpft wird. Ich trage hier Eulen nach Athen, welches diese innere Schranke ist. Marx analysiert im Kapital ausführlich, das ist die Tatsache, dass Wert nur aus der Verwertung der wahren Arbeitskraft entsteht, aber andererseits die ganze kapitalistische Produktion durch Konkurrenzprinzip angetrieben, dahin tendiert, immer mehr wahre Arbeitskraft aus dem Produktionsprozess heraus zu kristallisieren. Und dieser Kernwiderspruch ist der eigentliche Sprengsatz, der dazu führt, dass dies ein auf Selbstzerstörung angelegtes System ist. Sobald diese innere Dynamik des Herausdrängens von der wahre Arbeitskraft aus dem Produktionsprozess nicht mehr absorbiert wird durch die Entwicklung neuer Industriezweige und damit der Integration neuer Arbeitskräfte in den Produktionsprozess. Damit komme ich zu einigen Stuttgart 1907 aktualisierenden Aspekten. Ich will das plastisch machen. Ich bin bekennendes Landei und komme aus Niedersachsen. In Wietze hat es zu der Zeit, wo ich einen kurzen Politurlaub als Landtagsabgeordneter machen konnte, die Errichtung einer Hähnchenschlachtfabrik gegeben. Diese Hähnchenschlachtfabrik bringt pro Stunde, nicht pro Tag, pro Stunde 24.000 Hühner ins Jenseits, also schlachtet sie, verwertet sie. In ganz Norddeutschland entstehen eine Menge von Hühnerzuchtanlagen mit immer 39.999 Hühnern, ab 40.000 gelten andere Brandschutzbestimmungen. Die beliefern just in time diesen Schlachthof in Wietze mit Frischfleisch. Davon essen wir, also wir, Gottlob zum Glück nicht, müssen das alles nicht essen, noch nicht mal eine Viertelstundenproduktion, aber davon essen wir Europäer in der Regel nur die Filets und die Schenkel. Der Rest wird industriell verwertet oder muss irgendwie anders verwertet werden. Deshalb gehen seit, also ich habe nur eine Zahl gefunden, die relativ einfach nebenher zu recherchieren ist. 2012 wurden 445 Tonnen exportiert. Das betrifft im Wesentlichen nicht diese Hühnerschenkel und Hähnchenfilets. Das betrifft das sogenannte Hähnchen-Klein-Klein. Das wird, wenn nicht industriell verwertet, in Blöcke eingefroren und geht in alle Welt. 2012 gingen davon 47.000 Tonnen nach Afrika. SAT3 hat vor einiger Zeit recherchiert, dass in Ghana aus allen EU-Staaten, also nicht nur der Bundesrepublik, 90.000 dieser Hühnchen Klein-Klein und auch eingefrorene Ganzhühner, also nicht nur Schenkel, landen. Durch diesen Massenexport, der übrigens von der EU subventioniert wird. Dieses Beispiel Wietze hat zwei Subventionen, 7 Millionen Landesmittel Niedersachsen und für jeden Export aus EU heraus nochmal EU-Exportsubventionen. Als Folge sind allein in Ghana, also Afrika, 9 von 10 Hühnerfarmen im letzten Jahrzehnt bankrott gegangen, weil kein Mensch, der normal Hühner zieht, in Ghana gegen diesen europäischen Export ankommen kann. Die Zeit berichtet im Januar letzten Jahres, also 2015, greift dieses Problem auf und sagt, Europas Reste, also hier Hähnchenfabriken, Überschrift ist Billigfleisch für Afrika, werden so billig verkauft, dass die einheimischen Bauern nicht mehr mithalten können und pleite gehen. Das wird schon lange kritisiert, dennoch haben sich die Exporte von Hähnchenfleisch aus der EU in afrikanische Länder seit 2009 fast verdreifacht. In diesem Zeitraum stieg die exportierte Menge von 199.000 Tonnen auf 592.000 Tonnen. Das ist die Situation bei Hähnchen. Ähnlich sieht das, in marxistischen Blättern ist darauf hingewiesen, bei vielen anderen landwirtschaftlichen Produkten aus, Tomaten zum Beispiel. Ich will noch ein niedersächsisches Beispiel nennen. In dem kaum bekannten Ort Dramme gibt es eine kleine Fabrik, die produziert Kartoffelroder, davon werden 5000 Stück pro Jahr produziert, die gehen auch in alle Welt. Die neueste Serie, die werden elektronisch gesteuert, also die können die Tiefe der Kartoffeln inzwischen erfassen. Mit einem solchen Roder holst du inzwischen in einer Erntesaison so viel Kartoffel aus dem Boden, wie ganz Hannover auf ist, nämlich für ungefähr 500.000 Menschen die Kartoffeln. Da sitzt ein Bauer drauf. Die sagen immer auf den Messen, technisch bräuchte der gar nicht drauf sitzen, nur wegen der idiotischen Bürokratie muss er noch auf dem Mähdrescher, auf der Maschine sitzen. Eigentlich könnte er das alles von zu Hause aus steuern mit einem Stick. Aber leider müssen wir den noch draufsetzen, völlig schwachsinnig bürokratisch. Aber jedenfalls die Produktivität ist so, dass du zum Kartoffelnroden, wozu früher und in der sogenannten dritten Welt heute noch Tausende von Menschen tätig sind, brauchst du für eine Stadt wie Hannover 500.000 Einwohner, genau einen Menschen, um die Kartoffeln aus der Erde zu holen. Das ist Produktivitätsfortschritt in der Landwirtschaft. Das bedeutet aber, dass Imperialismus nicht mehr, wie übrigens in den marxistischen Blättern Tom Wicker weiter annimmt, in die Welt hinausziehen muss, um fremde Arbeitskräfte auszubeuten, weil die Produktivität Ausmaße erreicht hat, wo die Reservearmee, von der Marx sprach, als Analyse der Zeit, in der er lebte, tatsächlich zudem, auch wenn er das nicht so formuliert hat, stehenden Heer dauerhafter ausgegrenzter geworden ist, die er prognostizierte im dritten Gewand des Kapitals, wo er über die wahre Schranke der kapitalistischen Produktion spricht. Wir haben also eine Verwandlung der Arbeiterklasse in eine A-Klasse der Ausgebeuteten und dauerhaft Ausgegrenzten vor uns und dies ist meines Erachtens der Kerngrund der Massenfluchtbewegung, deren Anfang wir gegenwärtig erleben. Um das bildlich zu sprechen, Wietze, da arbeiten 380 Leute plus 20 Wachleute, ungefähr 400 also. Die Wanderung entwurzelter Menschen, die wir erleben, auf der verzweifelten Suche nach einer ökonomischen Zukunft, ist im Grunde die über sehr verschlungene Wege stattfindende, der Versuch, einen dieser 400 Arbeitsplätze in Wietze zu ergattern, nachdem Wietze ihre traditionellen Strukturen ökonomisch zertrümmert hat. Kriege entfalten sich auf der Grundlage zerrütteter und perspektivloser Gesellschaften. Das Time Magazine vom 18.01. diesen Jahres bringt einen großen Artikel »Why Africans are still risking their lives to migrate to Europe«. Dort wird sich vor allen Dingen konzentriert auf die Situation in der südlichen Sahara, Äthiopien als zweitreichstes Land und andere, also nicht in Syrien, und sagt, dass die Wanderung dort vor allen Dingen die Mittelschichten aus den Gesellschaften herauslöst. Ähnliches kennen wir auch aus der Diskussion um Syrien. Zitiert wird dort jemand vom UN Development Program, der sagt, die Leute, die wir verlieren, sind ökonomisch aktiv, sie sind dynamisch. Das sind Leute, die sich weigern, weiter in Armut zu leben. Das wären eigentlich die Leute, die Afrika braucht. Und er sagt, das kann auch gar nicht anders sein, weil durch die Illegalisierung der Flucht müssen die, das ist offensichtlich eine ziemlich feste Rate, also hier wird einer zitiert, Beicher Belet, Familie hat 4.286 Dollar gesammelt für die Flucht. Der Tarif gegenwärtig liegt bei 3.000 bis 4.000 Dollar. Wenn die Ausreise schwieriger wird, das ist ein ökonomisch einfaches Gesetz, wenn die Ausreise komplizierter und erschwert wird, dann steigt der Preis. Wenn es leichter wird, dann sinkt der Preis etwas. Dann können sich auch unterhalb die unteren Mittelschichten dann die Flucht leisten. Damit komme ich zum zweiten ökonomischen Aspekt, nämlich der Frage der Fluchtmittel. Das ist meines Erachtens der zynischste Teil der gegenwärtigen Debatte. Wir kennen alle noch, wir sind eine etwas ältere Versammlung hier, die frühere Benamung von Schleppern. Das waren Fluchthelfer, als es bei der Wanderungsbewegung von Ost nach West ging. Inzwischen sind die Fluchthelfer natürlich nicht mehr Fluchthelfer, weil man das nicht mehr positiv konnotiert haben will, sondern Schlepper. So schnell ändern sich Zeiten und Begriffe. Klar dürfte aber sein, und ihr habt vielleicht noch diese Bildzeitung mit dem ertrunkenen Jungen da im Hinterkopf, da haben sie drei Seiten diesen armen Jungen betrauert und beweint und die ganze Wut dann auf die Schlepper gerichtet, die dafür doch verantwortlich wären. Und da bei den Lesern, kann ja sein, dass es sogar richtig ist, die Dämlichkeit unterstellt, Fluchtursachen und Fluchtmittel zu verwechseln. Klar ist natürlich, dass der Fliehende ohne jemanden, der ihm hilft, egal ob er das gut macht oder nicht macht, immer schlechter dran ist als ohne ihn, der ihm hilft. Egal, wie gut oder schlecht er das macht, sonst würde er nicht fliehen. Und in der Times ist auch völlig richtig auf die Frage, mein Gott, ihr geht doch ein hohes Risiko ein, wird hier einer zitiert, der dann sagt, na gut, lass uns sagen, 9 von 10 kommen durch und einer stirbt. Warum sollte ich denken, dass ich der eine sein würde, der stirbt? Das ist die Mentalität und deshalb wird diese ansteigende Todeszahl natürlich überhaupt nichts ändern. Die Raten sind wahrscheinlich durch die Handbewegung von Merkel zeitweise gesenkt worden. Die bevorstehende Schließung der Grenzen wird wieder erhöhen. Das ist das der ökonomische Effekt, der eintreten wird. An den Ursachen ändert das nichts. Die Welle wird nicht abebben, sondern mit Blick auf Klimaflüchtlinge wahrscheinlich noch weiter steigen. Damit komme ich zum dritten und letzten Aspekt, nämlich den Fluchtfolgen. Ich hatte darauf hingewiesen, in Stuttgart 1907 ist vor allen Dingen der Mindestlohn gefordert worden. Völlig folgerichtig, als hätte sie es gelesen, dass das eigentlich die Hauptfrage ist. Wurde der Tenor schon am 22. September in der FAZ in einem Kommentar auf der ersten Wirtschaftsseite vorgegeben. Zitat aus der FAZ aus diesem Tag. Sollen aus Flüchtlingen Arbeitnehmer werden, die einmal die Rente sichern, muss die Regierung ihnen zunächst juristisch den Weg in die Arbeit freimachen. Wichtig wäre es, den Arbeitsmarkt aufnahmefähiger zu machen, statt ihn mit Mindestlohn, Hürden für Zeitarbeit und Werkverträge oder Arbeitsstättenverordnung unzugänglicher zu machen. Es ist zur fixen Idee von Schwarz-Rot geworden, dass Arbeit allein nicht genügt, dass es gute Arbeit sein muss. Insofern ist es meines Erachtens nicht nur dumpfe Unterschichtsängste, die dann von intellektuellen und gut genährten Mittelschichtlern beweint werden, sondern durchaus eine in Grenzen vernünftige Reaktion sogenannter Schichten, die davon angegriffen werden, zu sagen, das ist eine Bedrohung für uns. Sie haben recht, das ist eine Bedrohung für uns und Sie. Ich will eine ökonomische Nebenbemerkung machen. Die Kosten werden gegenwärtig vor allem aus Landesmitteln bestritten. Das sind insgesamt 17 Milliarden, die die Länder gegenwärtig freimachen müssen. Die Länder sind gleichzeitig die, die für Ausbildung in der Bundesrepublik Deutschland zuständig sind. Also die gesamten Kulturhaushalte sind Länderhaushalte. Außerdem sind es inzwischen, dank SPD und CDU, allesamt Haushalte, die durch Schuldenbremse gedeckelt sind, die also keine Neuverschuldung machen können. Der Bund hat größere Möglichkeiten, Neuverschuldung zu machen. Konsequenterweise finde ich, kann das nur für Niedersachsen beurteilen, die Kürzung vor allen Dingen bei Lehrern statt. Da wurde zwar jetzt das Gymnasial 13. Jahr wieder eingeführt, aber die entsprechenden Lehrer werden nicht zur Verfügung gestellt. Und auch das dritte kostenfreie Kindergartenjahr ist gestrichen worden. Das ist meines Erachtens in gewisser Weise ökonomisch logisch folgerichtig, weil es ja jetzt die wohlfeile Lieferung relativ gut ausgebildeter Kräfte aus Nordafrika gibt. Also die eine oder andere filigrane pädagogische Diskussion erübrigt sich natürlich, wenn man auf der einen Seite hohe Ausbildungskosten hat, von Kindergarten bis Universität, und auf der anderen Seite die Ausbildung, damals in der DDR, Ausbluterei, hat das ja auch stellenweise funktioniert, jedenfalls bis 61, wenn die Ausbildung woanders billiger gemacht wird und man aus dem überreichlichen Angebot dann doch die paar Zahnärzte raussuchen kann, die man hier einsetzen kann, ohne sie selber ausgebildet haben zu müssen. Die Prognose ist nicht schwierig. Je nach Wanderer und je nach dem, wo sie hinwandern, wird es weitere Debatten und immer stärkere Debatten um diese Frage der Senkung der Lohnkosten geben. Das findet in dem Aufsatz in der Jungen Welt über Großbritannien ist das angeklungen. Das wird um Deutschland sicherlich in der Perspektive keinen Boden machen. Damit komme ich zum allerletzten Teil, nämlich den politischen Schlussfolgerungen. Lothar Elsner zieht in der erwähnten, in dem erwähnten und finde ich sehr lobenswerten Artikel ausführlich Lenins Betrachtungen zum Sozialistenkongress heran. Lenin zitieren ist ja nie falsch, auch wenn es für manche Diskussionen innerhalb der Linken ungemütlich ist. Also er schreibt dort im Zusammenhang mit dem Stuttgarter Kongress, sowie auch Jahre danach, wandte sich Lenin gegen opportunistische Kräfte der Einwanderungsländer. Und 1907 kritisierte er die Bemühungen, jetzt kommt das Zitat von Lenin, also Elsner zitiert Lenin, zünftlerisch beschränkte Anschauungen zu verfechten, ein Verbot der Einwanderung von Arbeitern aus den rückständigen Ländern, Kulis aus China und so weiter durchzubringen. Das ist derselbe Geist des Aristokratismus unter den Proletariern einiger in Gänsefüßchen zivilisierter Länder, Gänsefüßchen Ende, die aus ihrer privilegierten Lage gewisse Vorteile ziehen und daher geneigt sind, die Forderung internationaler Klassensolidarität zu vergessen. Ende Zitat Lenin. Weiter sagt Elsner, auch in einer anderen Äußerung über den Stuttgarter Kongress kämpft Lenin gegen Verfechter von Einwanderungsbeschränkungen. Zitat, der Geist zünftlerisch beschränkter Exklusivität war bei solchen Leuten stärker als das Bewusstsein der sozialistischen Aufgabe. Zitat Ende Lenin. Das ist natürlich harter Tobak für Wagenknecht, Lafontaine und einige andere. Den Hauptaugenmerk möchte ich aber auf etwas anderes richten, nämlich auf die anhaltende Debatte zum Charakter der Krise. Damit will ich euch hier nicht langweilen. Meine Position habe ich ausführlich im Epochenbruch, das Buch gibt es da hinten, das war der Werbeblock, dargelegt. Diese, wir haben darüber Streit, auch in unseren Reihen. Lukas Zeise guckt schon wieder ganz,
ganz nass. Böse.
Meines Erachtens ist diese große Fluchtbewegung vor allem Ausdruck der sich herauskristallisierenden finalen Krise des Kapitalismus, der einerseits alle nicht-kapitalistischen Wirtschaftsstrukturen zerrüttet, andererseits, anders als früher, aber nicht mehr in der Lage ist, die von ihm massenhaft freigesetzte Arbeitskraft kapitalistisch noch zu verwerten. Deshalb weltweit 200 Millionen dauerhaft Arbeitslose. Das ist die Grundmelodie der menschlichen Dramen, die sich gegenwärtig um das Mittelmeer und genauso übrigens in der Grenze zwischen Mexiko und Texas entfalten. Diese These mag falsch sein, so argumentiert Lukas ja auch deutlich anders. Aber wenn sie richtig ist, hat sie natürlich, das dürfte klar und nicht strittig sein, weitreichende Konsequenzen. Die Debatten, die um die Stellung der Linken zur sogenannten Flüchtlingskrise zurzeit toben, sind vielfach innerkapitalistische Debatten, also Debatten um die Frage, wie man das bei Akzeptanz der vorhandenen Rahmenbedingungen, die man nicht ändern könne, denn vernünftig regeln könne. Also zugespitzt sind es Debatten zwischen Menschenrechtsfundamentalisten und Realisten, die gemeinsam aber davon ausgehen, dass die Rahmenbedingungen, also weiter herrschender weltweiter Kapitalismus, am Beginn dieser Krise auch die Rahmenbedingungen an ihrem Ende sein werden. Diese Annahme halte ich für falsch. Die dargestellten Grundursachen führen zu einer anderen Hypothese, mit der ich schließen will. Die Hypothese lautet, wir wissen, die letzte große europäische Flüchtlingswelle von 1945 bis 1949 war der Nachklang einer noch größeren historischen Tragödie, die des Zweiten Weltkrieges. Die 2015 begonnene große von Süd nach Nord ziehende Flüchtlingswoge ist das Vorbeben eines noch größeren historischen Dramas, nämlich des Epochenbruchs, der mit der Herausbildung der finalen Krise der, Zitat, auf dem Tauschwert ruhenden Produktion, Zitat Ende, Marx aus den Grundrissen beginnt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und verzeihe, dass ich 4 Minuten überzogen habe.